Herzlich willkommen zu Ask Ingolf, der Saatkorn-Podcast-Serie zum Thema künstliche Intelligenz mit Ingolf Tietz und Gero Hesse. Hallihallo und herzlich willkommen zum Ask Ingolf-Podcast. Herzlich willkommen, Ingolf.
Hallo, Gero.
Wir nehmen auf, unmittelbar vor Weihnachten, und haben uns irgendwie gedacht, das war ja auch schon mehrfach angekündigt, für die, die sehnlichst jetzt drauf gewartet haben, die zwei Leute, dass wir mal so ein bisschen über Literatur und Filme reden im Kontext künstliche Intelligenz. Also heute jetzt hier eigentlich kein Recruiting oder ähnliches, sondern vielleicht passend zur Zeit im Jahr mal den einen oder anderen Tipp zum Lesen oder auch zum Schauen. Wie legen wir los? Ich glaube, es macht Sinn, mit Literatur anzufangen, oder, Ingolf?
Fangen wir ein bisschen Literatur an. Also gerade Science-Fiction-Literatur mit KI fällt einem, glaube ich, als allererstes Isaac Asimov ein. Haben wir vorhin ja schon ein bisschen drüber gesprochen, jo. Und können wir zur Robotik da nochmal was sagen, was ich da aber vielleicht nochmal einleitend sagen will. Der hat sich halt in den 40er Jahren oder Anfang der 40er Jahre schon mit dem Thema beschäftigt, und dafür muss man sich, glaube ich, nochmal vergewärtigen, dass die ersten Computer, wenn man sich so als Relais-Computer nimmt, wie Zuse 3 oder Zuse 2, die sind in Ende der 30er, Mitte der 30er entstanden. Also das war wirklich so nah dran, dass überhaupt ein Computer da war. Und in der Wissenschaft ist der Begriff KI oder AI tatsächlich erst 1956 aufgetaucht. In dem
jeder Zuhörer und jede Zuhörerin genau. Dieses Podcast seit Folge 1 weiß.
Genau, also das ist wirklich erstaunlich, wie sehr da in der Literatur und in der Science-Fiction-Literatur Dinge vorweggenommen wurden. Kleine Anekdote am Rande, es gibt... glaube ich, einer der Schlüsselromane des Cyberpunk, der da heißt...
Neuromancer?
Nee, der heißt, das ist Snow Crash. Und im Snow Crash, der ist 1992 geschrieben oder rausgekommen, der spielt die ganze Zeit im Metaverse.
Irre, oder?
Ja, also. Und da hieß die Firma noch nicht so, und da hat davon keiner so gesprochen, aber da sieht man manchmal, wie sehr Literatur oder Science-Fiction-Romane Dinge halt vorwegnehmen.
Ah, das ist krass. Also an der Stelle, wenn wir über Asimov sprechen, dann muss man auf jeden Fall, denke ich, einmal iRobot erwähnen. Das ist eigentlich kann man sagen, ein Krimi, eine Verfilmung mit Will Smith, die auf einem Buch von Asimov eben auch beruht, wo es darum geht, dass Will Smith einen Detektiv spielt, der einen Mord aufklären soll, wo er glaubt, dass ein Roboter, sozusagen ein Firmengründer, der diesen Roboter erschaffen hat, ermordet hat. Ganz spannender Film, das ist, glaube ich, von Anfang der 2000er, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben hier, da steht's. 2004 ist der Film rausgekommen, und der stellt die drei Gesetze der Robotik von Asimov in den Fokus. Ich lese sie mal ganz kurz vor. Und das erste Gesetz wäre: Ein Roboter darf kein menschliches Wesen wissentlich verletzen oder durch Untätigkeit wissentlich zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Das zweite Gesetz wäre: Ein Roboter muss den ihm von einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen, es sei denn, ein solcher Befehl würde mit Regel 1 kollidieren. Und die dritte Regel, das dritte Gesetz: Ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 oder 2 kollidiert. Jetzt hattest du eben schon, als ich ganz stolz von den drei Gesetzen der Robotik gesprochen habe, die ich in meiner Vorrecherche herausgefunden habe, hast du gesagt, ja, aber es gibt ja mehr.
Es gibt eins hat er noch ergänzt quasi. Das Nullte. Und da ist nicht mehr von dem Mensch der Rede, sondern von der Menschheit. Und das lautet: Ein Roboter darf der Menschheit keinen Schaden zufügen oder durch seine Untätigkeit gestatten, dass die Menschheit zu Schaden kommt. Und das nutzt Asimov dann später, gibt es auch eine Verfilmung zu, bei Apple kann man das sehen, ein bisschen Schleichwerbung, Foundation. Gibt, glaube ich, zwei Staffeln inzwischen. Das geht so um so ein imperiales galaktisches Imperium, das zerfällt. Ganz spannende Geschichte hinten raus, auch sehr, sehr komplex, aber da taucht auch ein Roboter so ein bisschen auf, oder eine KI, die im Hintergrund die Fäden spinnt und versucht sozusagen die Menschheit vor ganz großem Schaden zu bewahren. Und das ist genau dieser Einbau dieses nullten oder vierten Gesetzes, je nachdem wie man will. Und dieser Olivar, der da drin vorkommt, im Film ist es eine Sie, der taucht in dem, es gibt so drei Zyklen bei Asimov, also die ersten Robotik-Sachen, die spielen so in der näheren Zukunft, dann gibt es so den mittleren Teil, wo die Menschheit die Planeten besiedelt und ein bisschen erzählt wird, wie das so unterschiedlich, wie man sich so arrangiert mit Robotern und nicht und sowas, und dann halt diese imperialen Thematiken, die ganz weit in der fernen Zukunft spielen. Und dieser Roboter, der taucht halt, der zieht sich dann nachher durch wie so ein Faden, immer unter demselben Namen, und der wird dann nachher sowas wie so ein Beschützer der Menschheit quasi.
Das ist interessant, weil diese Motive, die Menschheit ist in Gefahr durch die Technologie, die Menschheit am Ende ja selbst sozusagen in Gang gebracht hat, das zieht sich ja durch Hollywood so durch. Mir fällt dann sofort der Terminator ein, wo jetzt viele denken, ja, war klar, dass sie das sagen.
Skynet.
Aber genau, ist halt wirklich ein Klassiker, ne? Also der erste Teil und auch der zweite Teil, ich finde die beide gleich gelungen, obwohl die ja sehr unterschiedlich von der Tonalität her sind. Beide von James Cameron, beide natürlich mit Arnold Schwarzenegger, die für mich so der Prototyp sind der Bedrohung durch Technologie im Hollywood-Kino. Ne? Das ist, glaube ich, so das Szenario, was den meisten geläufig ist. Die haben die Reihe ja inzwischen auch echt totgeritten mit den verschiedenen Sequels, Prequels, was weiß ich, was da noch war. Aber die ersten beiden Teile, finde ich, sollte man durchaus mal gesehen haben.
Aber das zieht sich ja tatsächlich durch, also so KI wird meistens in Hollywood ja eher dystopisch gesehen. Also es gibt ganz wenige Ausnahmen, musste ich tatsächlich ein bisschen suchen. Eine sehr positive oder eine utopische Ausnahme ist Data in Star Trek. Ist als Zeichentrick Wally, aber dann wird es auch schon echt dünn von denen, die man so kennt. Sowas wie den Hall 9000, der wurde im zweiten Teil von der Odyssee dann ein bisschen rehabilitiert. War nicht mehr ganz so bösartig, in Anführungsstrichen, aber im ersten Teil ist das ja durchaus, wendet er sich ja gegen die ganze Crew und reißt die sozusagen auch in Abgrund. Insofern
hat damit das eines der Asimovschen Gesetze gebrochen, ne? Wie wir jetzt festgestellt haben. Es gibt auch einen Film eines ganz renommierten, bekannten Regisseurs, der hat so ein großes Oeuvre, dass dieser Film eigentlich da immer so echt versinkt, nicht auffällt weiter. AI heißt der Film. Der Regisseur ist Steven Spielberg, der mit dem damals ganz jungen Haley Joel Osment einen Film gedreht hat über eine künstliche Intelligenz, die eigentlich nur geliebt werden will. Dieser damals noch Kinderdarsteller, den man vielleicht auch aus The Sixth Sense kennt, ne, mit Bruce Willis, da spielt er auch die Hauptrolle. Genial, hat nichts mit KI zu tun, aber den Film, wer den nicht kennt, sollte den auf jeden Fall gucken. Wo ich bei AI denke, ja, kann man sich mal anschauen. Aber was da interessant ist...
Der Film ist wirklich
was sehr interessant
schön.
An dem,
sehr lang, glaube ich. Ne?
Der ist sehr lang, ein bisschen langatmig. Ich hatte damals, als ich im Kino war, 2001, was ganz anderes erwartet. Ich wollte halt Rums-Bums-Action irgendwie sehen. War es dann nicht. Aber philosophisch gesehen total spannend, weil die AI in dem Kontext eigentlich fast bemitleidenswert dargestellt wird. Also dieser kleine Junge ist eben ein Roboter, der geliebt werden will und Familienanschluss sucht. Auf echt herzzerreißende Art und Weise. Ich habe mir das in der Recherche jetzt nochmal angeschaut, den Trailer, und werde mir den Film definitiv in den Weihnachtstagen nochmal angucken, weil die Betrachtungsweise halt auch eine ganz andere ist. Ja. Das ist ganz, ganz interessant.
Was auch ganz, also was eher so ein Klassiker, also aus unserer Jugend ist, ist Wargames.
Oh ja.
Ist auch eine KI drin. Dazu haben wir hier bei Milch und Zucker ein bisschen Bezug, weil unser File-Server heißt nämlich auch Whopper. War Operations Planning Response, dafür steht das Ganze. Der Vorgänger von dem Whopper hieß hier als File-Server übrigens Hall. Also wir haben schon ein bisschen längere
historische Vergangenheit.
Genau, da Vergangenheit zu. Also das ist, glaube ich, kann man sich auch nochmal ansehen. Das ist ein bisschen mit einem sehr jungen Matthew Broderick ist der Wargames.
Ich glaube, damit ist der groß geworden.
Ja, ne? Also glaube ich, war nur 82 oder
ja, sowas, genau.
Glaube ich.
Anfang der
80er. Wirklich, wirklich alt irgendwie. Wo es übrigens auch einen KI-Bezug zu gibt, wo man gar nicht glaubt, weil das jetzt auch gerade relativ frische Verfilmung ist, ist so Dune. Weil in Dune fällt ja vielleicht so ein bisschen auf, dass da ist alles nur, das sind alles nur Maschinen, aber keine KI, die haben auch eigentlich gar keine Computer, kein gar nichts. Und wenn man sich die Vorgeschichte zu Dune ansieht, die Vorgänger-Trilogien-Romane, dann hat es da mal so einen sogenannten butlerischen Dschihad gegeben und da hat die Menschheit gegen KI gekämpft und hat das aber gewonnen und hat dann sämtliche KI sozusagen verbannt. Und hat in Anführungsstrichen hat man dann beschlossen, die Menschheit weiterzuentwickeln. Und daraus sind dann so diese Navigatoren und solche Sachen entstanden, sozusagen die Mutationen, die man hatte. Man hat sozusagen menschliche Computer dann durch Auslese hervorgebracht und durch Spezialität. Aber die Vorgeschichte zu Dune, was ja eher so ein halt fast so ein Steampunk-Atmosphäre hat, ist halt eigentlich auch basiert auch darum, dass eine KI amok gelaufen ist.
Aber es ist erstaunlich, ist noch gar nicht verfilmt. Ne? Nach dem Riesenerfolg der ersten zwei Teile, der dritte Teil wird ja gerade gedreht, die Serie gibt es natürlich auch schon, ist ja zu erwarten, dass die Vorgeschichte in Form von irgendwelchen Prequels
ja, demnächst auch erzählt wird. Ja, wo man sagen muss, dass die Prequels halt von dem Sohn des ursprünglichen Autors geschrieben
wurden. Ah, okay. Also das ist, Frank Herbert heißt ja, er, ne? Genau. Genau. Ja. Gibt es denn irgendeinen Film oder irgendein Buch, was du ganz besonders empfiehlst oder magst?
Also ich glaube, einer meiner Lieblingsklassiker ist tatsächlich Blade Runner und sogar in beiden Versionen. Also auch die neue Version finde ich echt total klasse. Original ist Do Androids Dream of Electric Sheep irgendwie, glaube ich, die Kurzgeschichte. Auch schon sehr alt, irgendwie 68 entstanden. Also aber das ist, glaube ich, so meiner. Und in der Literatur sind, du hattest es vorhin, glaube ich, schon mal erwähnt, sind tatsächlich die Neuromancer-Trilogie von William Gibson. Ja. Also die ersten Cyberpunk-Romane. Das ist so, was mich so in meiner frühen Adoleszenz, späten Jugend echt beeinflusst hast. Das fand ich so faszinierend, diese drei Bücher.
Aber die sind ja später, ich glaube Ende der 60er erst rausgekommen, ne?
Oder? Nee, die sind aus den 80ern.
Ah ja, noch später.
84, okay. 86, 88 ist das entstanden.
Mir liegt das deshalb nahe. Musik haben wir noch gar nicht drin gehabt, aber es gibt von Billy Idol ein Album, was eben Cyberpunk heißt und was sich auf diese Literatur total bezieht.
Das ist in den 80er, aber Neuromancer war 84.
Und das Album ist, wenn ich nicht ganz falsch liege, von Anfang der 90er, 91, 92, extrem futuristisch für damals produziert, anders als alles andere, was er sonst vorher oder danach gemacht hat. Sehr technologisch, technisch unterkühlt klingt. Ich war von Anfang an totaler Fan von diesem Album und heute, wenn man heute Kritiken darüber, ist total gefloppt, ne? Aber wenn man heute Kritiken darüber liest, dann liest man überall, der war total seiner Zeit voraus und das war damals komplett nur mit Synthesizern aufgenommen, ganz wenig Gitarre drin und trotzdem ziemlich fetzig. Also ich höre das heute immer noch gerne und es dreht sich vom Storytelling eben genau
diese Geschichte. Ich glaube, Johnny Mnemonic ist dann auch in der Zeit
ungefähr. Ja, genau, also Keanu Reeves. Ne? Keanu Reeves, ganz genau. Ja, den habe ich gar nicht gesehen.
Hast also du den kann gesehen? Man, ja, den kann man ja? auch gucken. Also wenn man so ein bisschen, also wenn man Neuromancer gelesen hat, dann merkt man schon, wo da die Anleihen sozusagen herkommen. Definitiv.
Cool. Es gibt noch einen Film, der auf meiner Liste draufsteht. Ich habe ihn nicht gesehen. Vielleicht hast du ihn gesehen. Der, glaube ich, auch eine ganz andere Betrachtungsweise auf das Thema KI hat. Und das ist Her. Der ist von 2013 von Spike Jonze. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Weiß ich gerade gar nicht. Oder Spike Jonze. Mit Joaquin Phoenix und Scarlett Johansson, wo sich Joaquin Phoenix in das Betriebssystem seines Computers verliebt. Glaube ich, eher ein romantischer Film, ja, in diesem Kontext ja, KI. Ja. Zumindest habe ich so darüber gelesen. Kennst du ihn?
Ja, den habe ich, also das muss ich ziemlich lange buddeln, aber den habe ich auch schon mal gesehen. Ich glaube, den habe ich damals echt tatsächlich als zu kitschig abgehakt irgendwie. Also das war es nicht.
Aber es ist natürlich interessant, diese Betrachtungsweise auch mal so zu haben, weil ich meine, dieses ganze Thema, was richtet Technologie eigentlich mit Sexualität an? Das ist das auch eine interessante Frage. Das wird mit Sicherheit auch
nochmal sehr spannend werden.
Das ist, glaube ich, schon sehr spannend, weil ich denke, dass das in vielen Teilen eben Menschen durchaus, wie soll ich das sagen, gar keinen richtig natürlichen Zugang mehr haben, weil natürlich alles jederzeit und überall verfügbar ist.
Kleine Anekdote am Rande, da ging heute eine Meldung über einen Ticker. In den USA wurden wohl so Puppen verkauft, hat jetzt nicht mit Sexualität zu tun, aber die eigentlich Kinder für die Kinderbetreuung, gerade von autistischen Kindern oder sowas, da waren und da Beziehungen aufbauen sollten, also auch Mimik hatten und solche Sachen und halt mit einem großen Language-Modell dann hinten dran auch recht gut antworten konnten, Langzeitgedächtnis hatten, also Leute wiedererkennen konnten. Die Firma ist bloß jetzt leider pleite gegangen und jetzt ist da so ein bisschen Panik, wenn gerade Kinder da eine Beziehung zu aufgebaut haben.
Was ist dann mit den Kindern?
Was passiert jetzt mit den Kindern? Also wenn, ne, also muss man halt, bei solche Sachen muss man dann halt, glaube ich, auch irgendwie mal in Betracht ziehen.
Absolut.
Wenn man sowas fast als medizinisches Gerät einsetzt, was passiert dann aus dem? Jetzt weichen wir aber von dem Filmthema ran ab.
Ist aber gar nicht schlimm, weil ich glaube, es geht ja durchaus darum, einfach andere Betrachtungsweisen nochmal zu sehen. Und naja, auch wenn ich den Film noch nicht gesehen habe, ich werde mir den jetzt in den Weihnachtstagen angucken, bin ganz gespannt, wie der ist. Ein Film, den wahrscheinlich die meisten von euch kennen, auch nochmal Spielberg an der Stelle, und da werden die meisten wissen, was ich jetzt sage, mit Tom Cruise, ist Minority Report. Den finde ich ja auch spannend, wurde das ganze Thema Überwachungsstaat eigentlich.
Und Vorhersage.
Vorhersagefähigkeit.
Das ist schon, also das ist Predictive Analytics quasi auf
Crime
gesetzt irgendwie. Und wenn man sich so ein bisschen ansieht, gibt es ja so die ein oder andere Firma, die da in die Richtung auch tatsächlich unterwegs ist. Das wird uns wahrscheinlich auch irgendwann nochmal, sag ich mal, moralisch so beschäftigen, dass man dafür Regelungen braucht. Ich glaube, teilweise hat man das jetzt ja versucht mit dem AI-Act in der EU, aber ich bin mal gespannt, wenn es dann wirklich soweit ist, weil wenn ich mit einer Wahrscheinlichkeit vorhersagen kann, dass die und die Person wahrscheinlich ein Verbrechen begeht.
Was dann?
Darf ich die dann moralisch schon wegsperren oder nicht?
Oh, dieser Fragestellung geht der Film ja sehr gut nach, wie ich finde, weil Tom Cruise natürlich erst einer dieser Sheriffs ist, der basierend auf Minority Report Daten andere verhaften lässt und dann natürlich selbst unter Mordverdacht gerät. Mega-Film, wie ich zumindest finde. Mein Lieblingsfilm in diesem ganzen Kontext, den haben wir jetzt erstaunlicherweise noch gar nicht benannt. Ich war gespannt, ob du den gleich direkt aufs Tapet bringst. Das ist Ex Machina von 2014, also relativ neu noch, gerade mal 10 Jahre alt, von Alex Garland mit Alicia Vikander und Oscar Isaac, den die meisten wahrscheinlich aus Star Wars kennen, aus der letzten Trilogie. Ein großartiger Film, wo es um das Thema menschliche Beziehungen, zukünftliche Intelligenz auch wieder verbunden, so mit dem Thema Liebe, eigentlich ergibt. Man darf jetzt ja hier nichts spoilern, aber man kann schon sagen, dass das ein Film ist, der eigentlich nur in einem Raum stattfindet, more or less. Es gibt ganz wenige andere Aufnahmen und eigentlich auch nur zwischen 3 Leuten stattfindet und ultra spannend ist.
Also der ist definitiv auch eine Sehempfehlung. Ich glaube, es gibt auch noch eine, ist das eine russische Serie? Das ist mir neulich irgendwie bei Netflix über den Weg gelaufen, auch über so Androids und künstliche Intelligenz, die dann so ein bisschen.
Weißt du den Namen?
Weiß er
gerade nicht. Ich wollte aber bei Ex Machina noch auf was anderes hinaus, weil das eigentliche Thema von Ex Machina ist ja der Turing-Test, ne?
Ja.
Also der Test im Grunde genommen, der überprüft, ob ein Mensch in der Lage ist, den Dialog, also ich sage das jetzt laienhaft, du kannst mich gleich korrigieren, den Dialog klar zu haben, redet er mit einem Menschen oder mit einer Maschine? Das ist eigentlich die zentrale Fragestellung da.
Also das Thema beschäftigt ja sozusagen die Wissenschaft eigentlich auch schon seit den 60ern, also als Weizenbaum seinen ersten Chatbot mit Elisa gebaut hat, da hat er dann ja festgestellt, oh, der besteht bei manchen Leuten tatsächlich den Turing-Test und war dann selbst erschrocken und wurde dadurch eigentlich dann eher zu einem Kritiker der ganzen KI-Forschung und sowas. Also das ist, ich glaube, wir sind jetzt seit 2 Jahren oder sowas so weit, dass 80% der Menschheit das nicht mehr unterscheiden kann.
Ich hatte ja neulich so ein Erlebnis, Setting. Da habe ich mit einem Anbieter für Recruiting-Software gesprochen. Und der hat dann gesagt, ruf doch hier mal unsere Hotline an. Und ich wusste natürlich, dass ich mit einer künstlichen Intelligenz spreche. Das hat er mir vorher gesagt. Aber ich hatte nicht mit so einem Ergebnis gerechnet. Das war ein Gespräch, wo die Wartezeiten kaum mehr spürbar waren, ja, und ich teilweise dann natürlich auch ganz blöde Sachen gesagt habe, weil ich einfach wissen wollte, wie reagiert jetzt die künstliche Intelligenz, und ich dann zwischendurch das Gefühl hatte, also ich wirklich das Gefühl hatte, ich spreche vielleicht gar nicht mit einer künstlichen Intelligenz. Die Stimme war echt, die Betonung war echt, die Schnelligkeit war echt. Auf meine blöden Ausflüchte oder Bemerkungen wurde dann auch entsprechend reagiert mit einem kleinen Augenzwinkern. Das war schon ein bisschen spooky, fand ich.
Also ich glaube auch, wenn da so die Latenz, also mal ab und zu merkst du noch so an Latenzzeiten, ja, dass ne, wenn man das Gefühl hat, dauert ein ganz bisschen zu lange mit der Antwort.
Ja.
Aber wenn das, sag ich mal, auch noch weggeht, keine Chance mehr irgendwann.
Ja, demnächst unterhalten sich dann künstliche Bewerber mit künstlichen Rekrutern.
Genau.
Schauen wir mal.
Schickt man sein Avatar sozusagen zum Arbeiten.
Hast du irgendein Buch, irgendeinen Film, was du noch ganz besonders empfehlen kannst? Oder gibt es irgendwas, was auf deiner Liste steht?
Naja, wie gesagt, also was ich jedem nochmal empfehlen kann, sind wirklich diese Neuromancer-Romane und den einen, den ich vorhin erwähnt habe mit dem Metaverse, Snow Crash. Die sind beide, also das sind die vier, das war so meine Einstiegsdroge in dieses ganze Cyberpunk-Thema da in 80ern, Anfang der 90er.
Jetzt kann man ja eigentlich sagen,
da ist KI spielt halt immer irgendeine Form von Rolle.
Wenn man sich eigentlich so diese ganzen Filme anschaut, die ja teilweise echt schon uralt sind, ne? Keine Ahnung, ob wir jetzt mit 2001, der ist glaube ich von 69, Stanley Kubrick, ob das der erste Film war, mit Sicherheit nicht. Es wird noch welche geben, die da vorliegen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind an so einem Punkt, wo gar nicht so richtig viel Neues an der Front passiert. Also ist das Thema filmisch schon komplett zu Ende gedacht und literarisch? Oder was glaubst du, was so die nächsten Schritte sein könnten?
Ja, ich glaube, es ist eher die Frage, wie halt Verfilmungen stattfinden können irgendwie in Zukunft. Also wie viel aus dem Verständnis raus, wenn ich mit einer künstlichen Intelligenz rede und nicht mehr erkennen kann, dass es eine künstliche Intelligenz ist, wie will ich das darstellen? Also ich glaube, es ist auch schwierig, dann einen Spannungsbogen zu bauen, wenn man nicht mehr unterscheiden kann, ob Mensch oder Maschine.
Ja.
Also fällt mir übrigens noch ein sehr guter Roboter ein, ist in Alien.
In dem allerersten.
Genau, im allerersten.
Das finde ich ja sowieso interessant, der Raum, in dem der sitzt, der Kommandant, und sich dann mit dem Computer unterhält. Das ist ja, das wirkt in seinem Retro-Charme schon wieder so aktuell. Ich habe den Film nämlich vor gar nicht langer Zeit nochmal gesehen, war völlig irritiert, von 1979 einen Film zu sehen, der sich eigentlich brandaktuell anfühlt und sogar ziemlich brandaktuell aussieht. Das fand ich scary an dem Film. Ja. Ridley Scott, mit seinen Spitzen und Tiefen. Er hat geniale Sachen gemacht und auch nicht so tolle.
Also, wie gesagt, da ist noch mal ein positiver eigentlich.
Ja, super. Okay, ja, das war jetzt mal eine ganz andere Ask Ingolf-Episode als sonst. Demnächst werden wir uns natürlich wieder mit Recruiting, Retention, HR Tech, mit diesen ganzen Themenfeldern befassen. Vielleicht ist das eine oder andere dabei, wo ihr in den ruhigen Feiertagen jetzt ein bisschen Spaß haben könnt. Wir wünschen euch eine entspannte Zeit, einen guten Start in ein glückliches Jahr 2025 und freuen uns, wenn es nächstes Jahr dann mit Ask Ingolf weitergeht.
Es bleibt spannend, glaube ich, auch in 2025. Alles wird schneller, alles wird anders.
Ich dachte ganz kurz, du sagst jetzt, alles wird gut. Das hätte mich jetzt an der Stelle total gewundert, aber gut.
Nein, ich glaube, gut wird auch alles, aber es bleibt spannend. Also in dem Bereich tut sich gerade einfach dermaßen viel. Gerade auch was das Thema Film und Video angeht, werden wir, glaube ich, in 2025 noch sehr viele Sachen erleben.
Das glaube ich auch. Also, bis nächstes Jahr. Tschüss.
Tschüss.
Das war die erste Folge Ask Ingolf. Lasst uns doch wissen, wie ihr diese Folge fandet. Könnt ihr gerne bewerten, beispielsweise bei Spotify. Aber viel wichtiger noch, sagt mir doch einfach mal Bescheid, welche Themen wir als nächstes im Kontext AI hier besprechen sollen. Meldet mir dazu einfach an saatkorn@googlemail.com oder über LinkedIn einfach mein Profil Gero Hesse. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis dann. Ciao.